Ich habe gelernt, und das war mir vorher gar nicht klar, weil ich das in meinem Umfeld oder in meiner Familie, im Bekannten, Freundeskreis nicht kenne, dass es Menschen gibt, die von Kapitaleinkünften und Mieteinnahmen leben. Ich habe immer gedacht, man muss viel arbeiten, man muss hart arbeiten, man muss fleißig sein, man muss sich weiterbilden, man muss die Extrameile gehen. Und das ist der einzige Weg, irgendwie Geld zu verdienen und vermögend zu werden und dieses Konzept, Geld für mich arbeiten zu lassen und in großer Menge dann wirklich so, dass man davon leben kann, das war mir komplett neu. Und dann habe ich gedacht, ey, das will ich auch.
Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast. Der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich die liebe Maike von Mrs. Property zu Gast. Maike ist Unternehmensberaterin, Immobilieninvestorin, Expertin für Eigentumswohnungen und Mentorin auf dem Weg zur ersten Immobilie. Hallo liebe Maike, schön, dass du heute dabei bist.
Hi Saskia, freue mich, dich zu sehen.
Ja, ich mich auch. Ist ja schon ein bisschen her, dass wir uns das letzte Mal in Berlin getroffen haben.
Das stimmt. Es war im Mai, glaube ich.
Genau, ja, im Mai war das. Ein Satz, den ich bei dir auf deinem Kanal entdeckt habe, den ich richtig cool fand und der mich auch sofort angesprochen hat, ist, wann immer mir Dinge in meinem Leben nicht gefallen, ändere ich sie. Ich übernehme die volle Verantwortung für alles, was in meinem Leben passiert ist. Und bevor wir jetzt gleich einsteigen in das Thema Immobilien als Kapitalanlage und auch das spannende Thema Unternehmertum, erzähl uns doch mal, wie du zum Unternehmertum gekommen bist. Und ja, was dich vielleicht auch vorher gestört hat in deinem Leben, dass du zu diesem Satz kommst, dass du Dinge veränderst, die dich stören.
Ja, also das ist tatsächlich irgendwie eins meiner Leitmotive, ne? Love it, change it, leave it. Also das hat schon immer dazu geführt, dass ich beruflich mich, ja, ich sag mal, regelmäßig irgendwie verändert habe. Also ich habe Biotechnologie studiert, habe in einem großen Chemiekonzern gearbeitet, habe da mich auch intern immer weiterentwickelt, was auch mit Umzügen, mit privaten Umzügen dann, ja, was die Folge war. Und ja, zuletzt war ich irgendwie auch mal wieder irgendwie unzufrieden. Das hatte irgendwie mit inhaltlichen Themen zu tun, aber auch mit der Führungskraft zu tun. Dann bin ich in die Unternehmensberatung gewechselt, weil mich auch immer so ein bisschen gestört hat. Ich war damals in einer, ja, strategischen Position. Wir wollten neue Produkte entwickeln und der ganze Konzern hat mir immer erzählt, warum das nicht geht, warum wir das nicht machen können. Und da habe ich gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein. Ich brauche ein anderes Umfeld, was ja irgendwie, ich sag mal, lösungsorientierter, ergebnisorientierter ist. Und ja, so bin ich dann in die Unternehmensberatung gewechselt und das war ein richtig cooler Job, das hat mir richtig Spaß gemacht. Immer wieder wechselnde Projekte, wechselnde Kunden, immer wieder neue Herausforderungen, neue Teams, eine extrem gute, ja, Unternehmenskultur, Teamkultur, da hat wirklich alles gepasst. Ja, bis dann irgendwie die Pandemie über uns alle reingebrochen ist. Und ich glaube, das war für uns alle irgendwie so eine Zeit, wo die Welt irgendwie gefühlt stillgestanden ist und wo wir einfach nochmal viel, viel reflektiert und hinterfragt haben. Und bei mir war es dann so, ja, Unternehmensberatung ist ein spannender Job, ist ein anstrengender Job und eben auch ein umfangreicher Job, ne? Also alleine was so Arbeitszeiten angeht, Reisezeiten. Ich bin regelmäßig auch mal sonntags abends schon irgendwie weggeflogen, um dann montags morgens direkt um 8.30 Uhr beim Kunden zu sein oder bin montags um 4 aus dem Haus, donnerstags abends um 23 Uhr wieder zurück. So, das war insofern für mich wirklich in Ordnung, weil irgendwie die Benefit-Seite für mich auch gepasst hat. Also das ganze Reisen an sich, so dieser Lifestyle und so, das hat mir schon echt richtig gut gefallen. Und dann, ja, kam Corona und irgendwie war dann auf einmal die Benefit-Seite für mich nicht mehr so da. Ja, das heißt, was war geblieben? Die viele Arbeit. So, und dann saß ich eben, keine Ahnung, zu Hause, sagen wir mal roundabout 60 Stunden vor meinem Laptop alleine, meine geliebten Kollegen nicht mehr um mich herum. Und das war so die Zeit, wo die Idee entstanden ist, so, hey, kann ich nicht eigentlich eigentlich war die Idee, ich baue mir was nebenberuflich auf, ne? Also suche mir irgendwie nochmal was, wo ich mich selber auch ja ein bisschen mehr verwirklichen kann. Dass daraus dann die Vollzeit-Selbstständigkeit geworden ist, das war eher nicht so geplant. Aber ja, wie gesagt, das war dann so die Zeit, wie das so kommt, genau, war so die Zeit, wo dann die Idee zu Mrs. Property entstanden ist, weil ich gedacht habe, naja, ich habe halt 8 Eigentumswohnungen gekauft. So, da habe ich einen Erfahrungsschatz aufgebaut, habe mich auch selber weitergebildet in dem Bereich. Und ja, ich wollte jetzt eben diese Leidenschaft für die Immobilien mit dem Ziel der finanziellen Unabhängigkeit kombiniert mit den Skills, die ich ja in der Beratung gesammelt habe, das irgendwie zusammengeben und daraus ist Mrs. Property entstanden.
Sehr cool. Jetzt hast du gerade gesagt, 8 Eigentumswohnungen hast du selbst gekauft. Wann war dein erstes Immobilieninvestment?
Das war 2019, war die erste, genau.
Ja, was für eine Wohnung oder Immobilie war das?
Du, die war das also ganz klein. Ich glaube, die hat 42 Quadratmeter, ist eine Dachgeschosswohnung. Liegt in Essen. Ich habe mal in Essen gewohnt, mittlerweile lebe ich in München, kenne also die Stadt irgendwie ganz gut und auch die Stadtviertel, wo dann eben auch welches Mietklientel vorzufinden ist. Und ja, wie gesagt, paar 40 Quadratmeter Dachgeschosswohnung des Hauses aus den 50er Jahren, gibt es ganz, ganz viel in Essen, weil da im Krieg so viel zerstört worden ist. Das heißt, so diese Nachkriegsbauten prägen da eigentlich das Stadtbild. Wohnt eine Dame drin, die da auch jetzt immer noch drin wohnt und ja, die hat, ich glaube, 37.000 Euro gekostet. Das darf man eigentlich gar nicht so laut sagen. Aber es war ein super, super Schnäppchen. Ja, also ich denke mal, mittlerweile würde man sie vielleicht für 55 verkaufen können. Ne? Aber ja, wie gesagt, das war für mich die erste Wohnung, wo ich gedacht habe, wo ich gelernt habe, wie das funktioniert, wo ich verstanden habe, das ist irgendwie alles gar nicht so schlimm und ich sag mal mit einem überschaubaren Betrag, 37.000 Euro, ja, da kauft sich jemand anders ein Auto für, ja, habe ich halt eine Wohnung davon gekauft. Sich auch so an diese Schulden zu gewöhnen und an das, was dann irgendwie auf dem eigenen Konto passiert, dafür war das für mich einfach perfekt, ja.
Und wie kam es dazu, dass du überhaupt dir gedacht hast, ja, ich kaufe jetzt mal so eine Immobilie, so eine Dachgeschosswohnung?
Mal eben so. Also ja, dazu muss ich sagen, ich beschäftige mich eigentlich schon seit 2015 mit dem Thema Finanzen. Ich hatte irgendwie so einen augenöffnenden Moment. Mir war das Buch von Bodo Schäfer, Finanzielle Freiheit in 7 Jahren zum 1. Million, in die Hand gefallen. Ich kann heute gar nicht mehr sagen, wie ich drauf gekommen bin, aber dieses Buch hat einfach so krass mein Leben verändert. Also ich war schon immer ehrgeizig und wollte auch immer schon viel Geld verdienen, aber so dieses Warum dahinter, das war eigentlich überhaupt nicht klar. Und hatte mich ehrlicherweise auch nach dem Studium mit dem Berufseinstieg ganz typisch auf den Weg der Lifestyle-Inflation begeben und war völlig überversichert und hatte ja viele Verträge, die ich eigentlich, ja, die ich jetzt mittlerweile alle gekündigt habe. So.
Was hat das Buch bei dir verändert? Weil du gerade sagtest, es war so ein Game-Changer für dich.
Ach so, du, ich habe gelernt und das war mir vorher gar nicht klar, weil ich das in meinem Umfeld oder in meiner Familie, im bekannten Freundeskreis nicht kenne, dass es Menschen gibt, die von Kapitaleinkünften und Mieteinnahmen leben. So, ich habe immer gedacht, man muss viel arbeiten, man muss hart arbeiten, man muss fleißig sein, man muss sich weiterbilden, man muss die Extrameile gehen. Und das ist der einzige Weg, irgendwie Geld zu verdienen und vermögend zu werden und dieses Konzept, Geld für mich arbeiten zu lassen und in großer Menge dann wirklich so, dass man davon leben kann, das war mir komplett neu. Und dann habe ich gedacht, ey, das will ich auch so, ne? Habe einmal irgendwie so einen Zinseszinsrechner angeschmissen und habe gedacht, das ist wirklich nicht unrealistisch. Ja, also wenn man den Faktor Zeit, ich war damals, 2015 war ich 29, wenn man den Faktor Zeit mit für sich einkalkuliert und arbeiten lässt, dann ist das definitiv möglich, so. Dann habe ich halt erstmal meinen ganzen Kram sortiert. Ich hatte noch einen Studienkredit laufen. Wir hatten, mein Mann und ich, 2 Autos in der Finanzierung, Fernseher in der Finanzierung, sowas alles. Das habe ich dann erstmal schön runtergetilgt sozusagen und dann ganz artig, wie man es machen soll, erstmal den Notgroschen aufgebaut und habe dann 2017 angefangen, in Aktien-ETFs zu investieren, wirklich rein passiv. Und ja, der Sparplan lief dann irgendwie, die Sparrate wuchs mit jeder Gehaltserhöhung, jede Bonuszahlung, jede Steuererstattung floss irgendwie ins Depot. Und dann war so 2019 irgendwie die Zeit so, okay, what's next? So, also ich möchte mir jetzt irgendwie noch meine neue Asset-Klasse erschließen und habe eben auch verstanden, also nur jetzt von immer mehr arbeiten, immer mehr verdienen, immer mehr Steuern zahlen, Ja, also ich kann mich an ein Kalenderjahr erinnern, da haben mein Mann und ich gemeinsam fast 70.000 Euro Lohnsteuer gezahlt. Das muss man sich mal reinziehen. Ja. Das sind 2 Jahresgehälter, ne? Genau, also immer mehr verdienen, immer mehr Steuern zahlen, um dann von dem, was dann vielleicht übrig bleibt, irgendwie Aktien zu kaufen. Ja, das wird funktionieren, aber es muss doch irgendwie nochmal einen anderen Weg geben. Und dann habe ich gedacht, naja, ich habe ja eine gute Bonität, ich habe ein gutes Einkommen, ich habe schon Geld auf der hohen Kante, ich habe keine Verbindlichkeiten. Ich bin ja eigentlich die Traumkundin für jede Bank. So, und dann habe ich eben gedacht, okay, dann investiere ich eben nicht nur mein eigenes versteuertes, verdientes Geld, sondern hole mir Fremdkapital von der Bank und kaufe damit eben Immobilien. So. Hatte am Anfang natürlich auch tierisch Schiss, ja, also wie geht es eigentlich, ne? Und Vermieterin sein und man hört ja die ganzen Horror-Stories, aber habe dann angefangen, mich mit Menschen zu umgeben, für die das ganz normal ist, jede Woche irgendwie zum Notar zu gehen und irgendwie eine Immobilie zu beurkunden. Und darüber kam dann das Selbstvertrauen. Und jetzt bin ich halt maximal gehebelt im Immobilienmarkt unterwegs. Und muss sagen, ja doch, läuft ganz gut, fühle mich wohl.
Ja, sehr cool. Also finde ich es ganz wertvoll, was du gerade gesagt hast, die Perspektive größer aufzumachen und zu schauen, neben diesem klassischen Weg, Geld zu verdienen, eben wie kann ich auch weitere Einnahmequellen für mich eben generieren. Voll. Durch Kapitaleinkünfte, die aus einem größeren Aktiendepot irgendwann zu einem kommen, aber eben auch Mieteinnahmen, sich da einfach mal Gedanken zu machen, weil man ja oft so in seinem Tunnel irgendwo ist und das als einzigen Weg sieht und das ja auch der oft einzige Weg ist, den wir vorgelebt bekommen, um eben uns zu finanzieren.
Absolut, richtig.
Bist du dann zur Bank gegangen oder wie hast du das Thema dann für dich am Anfang angegangen mit dieser Immobilie? Hattest du einen Makler? Wie lief das?
Also ich habe mir erstmal konkret wirklich Weiterbildung gekauft und Unterstützung geholt, ne? Also ich habe nach wie vor einen Mentor, der selber sehr viele Wohneinheiten schon gekauft hat und ich habe mir da einfach Wissen eingekauft, ne? Weil ich irgendwie dachte, also ich bin eher risikoavers und eher ängstlich und mir war völlig klar, wenn ich diesen Weg gehen will, dann brauche ich dafür Unterstützung. So, das war so ein bisschen der erste Schritt und da ging es eigentlich Schritt für Schritt los. Ja, genau, zuallererst zur Bank, erstmal die finanziellen Möglichkeiten abklären sozusagen, beziehungsweise ja, einfach schon Kontakt zu haben, dass wenn dann das Objekt der Begierde irgendwie im Internet aufploppt, dass ich sofort weiß, welche Telefonnummer muss ich anrufen und wo kriege ich eine Finanzierungsbestätigung bis morgen Vormittag. So, genau, also ein Bankgespräch geführt. Das war auch durchweg positiv. Also wir haben über einen Finanzierungsrahmen gesprochen, der irgendwie fast 7-stellig gewesen wäre. Das war natürlich überhaupt nicht mein Ziel, eine teure Immobilie zu kaufen, sondern mir war von vornherein klar, ich will eigentlich mehrere kleinere, günstigere, einfach um das Risiko auch nochmal zu streuen, damit nicht alles in einem Objekt liegt. Ja, und dann habe ich den Suchagenten angeschmissen. Und die Wohnung, über die wir jetzt eben gesprochen haben, die wurde von der örtlichen Sparkasse verkauft. Ja, also die Sparkasse fungiert oder hat eine Immobilienabteilung, die dann einfach als Immobilienmakler auch fungieren. Ja, angerufen, Besichtigungstermin vereinbart, hingefahren und dann, ich glaube, noch am gleichen Abend zugesagt. Und ja, so war das.
Wie kam es dann dazu, dass es nicht bei dieser einen Immobilie geblieben ist, sondern da gleich 8 draus wurden in einer doch recht kurzen Zeit, also seit 2019, wir haben jetzt Oktober 2022, 3 Jahre, zwischendrin war die Corona-Pandemie und du hast mal eben 8 Immobilien gekauft in der Zeit. Das ist so ein bisschen, man sagt ja immer, wenn jemand anfängt mit Tattoos, dann hört er auch nie wieder auf, ja, und will immer mehr haben. Hattest du diesen Effekt auch bei den Immobilien bei dir?
Also ich glaube, es ist kein Suchtverhalten, das ist definitiv nicht. Aber es war natürlich dadurch, dass ich von der Bank, ich will jetzt mal sagen, also Freifahrtschein nicht, ne, die haben natürlich jedes Objekt natürlich auch geprüft, weil die ja mit mir ins Risiko gehen sozusagen, aber die haben mir im Prinzip einen relativ großen Finanzierungsrahmen gegeben und dann habe ich gedacht, ey, die Zinsen waren da so günstig, ja, und die Preise in Essen eben auch, sodass ich mit jeder Wohnung wirklich ja 6, 7, 8% Bruttomietrendite habe und darüber hinaus und sich einfach fast jedes Objekt, was ich mir angeschaut habe, gerechnet hat, so. Und wenn man dann irgendwann mal, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch deine Erfahrung, wenn man irgendwie eine gewisse Energie auf ein Thema gibt und mal das wirklich für eine kurze Zeit fokussiert und sagt, ich sag jetzt auch mal den Grillabend bei Freunden ab, weil ich muss noch die Unterlagen sichten, weil ich am nächsten Tag die Besichtigung habe. Ja, also ich habe es wirklich hoch priorisiert. Und dann kam so viel zurück, ja, und dann konnte ich mich fast gar nicht mehr retten vor eigentlich guten Objekten, die ich alle kaufen konnte. So, und dann wäre es einfach blöd gewesen, es nicht zu tun. Es war anstrengend, ne? Stimmt auch. Also vor allem die letzte habe ich gekauft im Dezember, 21, ne? Also eigentlich sind die 8 irgendwie in 2 Jahren zu mir gekommen und dann auch noch eine kernsaniert, eine renoviert, also die ganzen Sachen drumherum. Aber wenn man einmal auch verstanden hat, wie dieser Prozess funktioniert, wie man eine Immobilie findet, sieht, bewertet, die Entscheidung trifft, sich mit einem Makler irgendwie gut stellt oder einer Maklerin, wie der Prozess mit der Bank läuft, dann ist das irgendwie für mich fast Tagesgeschäft geworden zu der Zeit. Ja, und wie gesagt, dadurch, dass ich große Ziele habe, habe ich das einfach alles gemacht.
Richtig cool. Hattest du da zwischenzeitlich mal Sorge, ich sag mal, immer mehr Verbindlichkeiten auch aufzubauen? Du hattest ja gesagt, du hattest deine Konsumschulden erstmal weggetilgt, angefangen, Haushaltsbuch zu führen und jetzt dann doch wieder den Wechsel betrieben, doch wieder in Verbindlichkeiten rein. Sicherlich natürlich gute, schlechte Verbindlichkeiten spielt da ja auch mit. Aber gab es da so Momente, wo du dachtest, oh, jetzt wird das doch irgendwie zu groß für mich? Also wie hast du das ausgehalten, sage ich mal?
Also was natürlich immer klar sein muss, dass die Summe an Darlehen, die ich von der Bank aufnehme, darf natürlich nicht mehr sein als das, was ich irgendwie für die Veräußerung der Immobilie wieder erzielen könnte. Das heißt, wenn alles hart auf hart kommt, ja, kann ich alle meine Objekte verkaufen, kann meine Schulden tilgen und bin raus aus der Nummer. Und so habe ich natürlich immer, wenn ich besonders günstig einkaufen konnte, dann steht das einfach in einem unglaublich guten Verhältnis, ne? Man sagt Loan to Value, also wie viel Schulden habe ich und wie viel Immobilienwert habe ich. Und der Immobilienwert sollte natürlich auch nochmal mehr sein als der Kaufpreis. Ja? Das heißt, ich habe auch regelmäßig Preise runterverhandelt und dann hatte ich da überhaupt gar kein schlechtes Gefühl mit. Wo ich immer drauf geachtet habe, ist, dass die Annuität, die ich an die Bank zahlen muss, dass die aus der Kaltmiete gedeckt ist. Ja, also dass ich wirklich dazu in der Lage bin, die komplette Rate an die Bank aus der Kaltmiete zu zahlen, dann muss ich in Anführungszeichen nur noch irgendwie Renovierung, Instandhaltung und andere Betriebskosten zahlen. Aber da guckt die Bank auch drauf, ne? Also die Bank ist ja auch mein persönlicher Risikomanagementpartner. Die haben auch regelmäßig mal gesagt, so nee, das Objekt finden wir jetzt irgendwie nicht so gut, gucken sie doch noch mal weiter, ja, weil die natürlich auch einen Blick auf den Markt haben. Ja, nee, aber mit den Schulden fühle ich mich nach wie vor wohl und vor allem, man tilgt ja auch regelmäßig, ne? Also 2-3% Tilgung pro Jahr über die Zeit, das läppert sich dann schon auch und ja, nee, da fühle ich mich wohl. Gute Schulden, ich hätte gern noch mehr davon.
Du hast vorhin gesagt, du hast das maximal gehebelt.
Ja.
mit diesem guten Fremdkapital. Und eben deine Immobilien, die deine zukünftige Rente dann später mal absichern.
Absolut, ja. Also ich habe wirklich, dadurch, dass die Bonität wirklich so gut war und dass die Preise echt so moderat gewesen sind, habe ich teilweise auch die Kaufnebenkosten mitfinanziert. Ne? Also ich habe wirklich ganz, ganz wenig Eigenkapital nur eingesetzt und habe das wirklich maximal fremdfinanziert. Aber wie gesagt, wenn dann Kaltmiete und Rate an die Bank immer noch im Verhältnis stehen, dann spricht da auch aus meiner Sicht nichts gegen, ne?
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast zu moderaten Preisen eingekauft, sehr günstig sogar eben Immobilien einkaufen können. Jetzt sind die Preise ja enorm gestiegen am Immobilienmarkt zuletzt. Und wir haben steigende Zinsen und häufig bekomme ich auch aus meiner Community die Frage gestellt, ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt, um noch eine Immobilie zu kaufen und kann ich mir das leisten und sollte ich das machen, ist das gut? Wie ist deine Meinung dazu? Was würdest du jemandem raten, der jetzt gerade überlegt, ob es richtig ist, eine Immobilie zu erwerben?
Ja, ich sag mal, also die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt, die stellt sich ja irgendwie häufiger im Leben, ne? Als ich damals 2019 angefangen habe, da hieß es schon, boah, nee, Immobilien sind viel zu teuer, also nee, das lohnt sich irgendwie gar nicht mehr. Ich glaube, es kommt sehr auf die persönlichen finanziellen Verhältnisse an und auch sehr auf die persönliche Risikobereitschaft, ne? Also man kriegt natürlich immer noch, es gibt Standorte in Deutschland, wo die Renditen so sind, dass ich definitiv, ja, zumindest die Zinskosten aus der Rendite oder aus den Mieteinnahmen bezahlen kann. wenn ich mir das leisten kann, jeden Monat 100, 200 Euro draufzulegen sozusagen. Ich mache ja nichts anderes, wenn ich 200 Euro in einen Aktiensparplan stecke oder in ein Versicherungsprodukt. Ist ja auch mein eigenes Geld, was ich da reinstecke. Ja, dann kann das schon auch okay sein und Sinn machen. Aber wie gesagt, kommt ein bisschen drauf an, was man auch vorhat mit den Immobilien. Mir war immer klar, ich will mehr als eine. Ja, und das bedeutet, ich muss finanzierbar bleiben. Das bedeutet, dass ich wirklich mit jeder Immobilie auch ein bisschen positiven Cashflow erwirtschaften muss, dass ich mir die Haushaltsrechnung nicht kaputt mache sozusagen. Wenn ich aber sage, ich will irgendwie ein oder zwei, ja, dann, wie gesagt, kann das immer noch Sinn machen. Vor allem, wenn es halt, es gibt ja Leute, mit denen ich auch so gesprochen habe, die sagen, boah, irgendwie Aktien und Börse, das ist überhaupt nichts für mich. Ich will aber was tun für meine Altersvorsorge, ja. Und dann ist die Immobilie vielleicht einfach dennoch sinnvoll zu diesem Zeitpunkt. Das Schöne an der Sache ist ja, dass wir die Zinsen ja auch von der Steuer absetzen können. Das heißt, ja, selbst wenn ich irgendwie durch die hohen Zinsen 200 Euro Zuzahlungen habe, kriege ich bei einem guten Steuersatz irgendwie fast 100 Euro davon am Ende des Jahres wieder zurück. Das kann man so ein bisschen relativieren. Man muss natürlich das Geld übrig haben, das jeden Monat da reinzubuttern.
Ja, also klar, man muss natürlich sich im Klaren darüber sein, dass ich auch erstmal in Invest gehen muss, um eben dann wiederum auch Vermögenswerte für mich aufbauen zu können, dass das eben nicht von alleine passiv vom Himmel fällt.
Nein, nein, nein. Und es heißt ja Kapitalanlage, ja. Also ich will ja Kapital anlegen. Also ich weiß nicht, irgendwie gab es ja so eine Zeit, wo alle gesagt haben, ja, Immobilien nur ohne Eigenkapital, ne? Und wie du sagst, das ist alles total passiv und wie durch Zauberei entsteht da Vermögen. So ist es ja nicht.
Ja.
Also so, nee, genau.
Ich sage mal gerne, damit was aus dem Kaugummiautomaten rauskommt, muss man auch erstmal was reinschmeißen.
Das stimmt, ja. Das ist so, ja.
Das hast du gerade gesagt, also es ist durchaus auch noch möglich, an Standorten sicherlich nicht unbedingt in München oder Hamburg günstige Immobilien zu finden. Aber gerade das ist ja so ein Problem, eben heute tatsächlich bezahlbare Immobilien noch zu finden. Was ist da so die erste Anlaufstelle oder so Suchportale, wo jetzt jemand da mal schauen kann? Was sollte jemand unbedingt tun, der jetzt eine Immobilie gerne erwerben möchte, um die jetzt noch zu einem annehmbaren Preis zu finden? Hast du da einen Tipp?
Ja, also man muss sich natürlich erstmal mit der Standortfrage beschäftigen, ne? Also es gibt Portale, da kann ich mir wirklich Immobilien-Durchschnittspreise, Klammer auf, Angebotspreise, das ist ja auch immer so ein bisschen das, was im Angebot steht, ist ja nicht unbedingt das, was dann hinterher wirklich über die Ladentheke geht. Also da ist ja Verhandlungsspielraum drin. Aber ja, dass ich mir wirklich mal die Immobilienpreise in der Umgebung anschaue. Viele wollen immer, dass das Objekt so ein bisschen in der Nähe ist, finde ich auch für einen ersten Schritt irgendwie gut, dass man vielleicht so in 60 Minuten da ist. Das hat gar nicht so sehr den Grund, dass irgendwie zwischendurch wer weiß, was passiert. Ja, also ich meine, es gibt Hausmeister, es gibt Hausverwaltungen. Es ist eher so die Zeit der Akquise, ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich will wirklich mal Vollgas geben und will 2 bis 3 Besichtigungen die Woche absolvieren, dann wird das schwierig, wenn da jedes Mal 2 Stunden Fahrzeit dazukommen. Ja, also ich sag mal, so ein Umkreis von 60 Minuten um den eigenen Wohnort, dass man sich da mal so einen Zirkel zieht und dann sich die Städte, die da in Frage kommen, mal anschaut. Und natürlich ist das einfach regional unterschiedlicher. Also ich sage mal, eine Stunde von München, da sind wir immer noch bei 6.000 bis 7.000 Euro pro Quadratmeter Kaufpreis, würde ich sagen. Wohingegen es vielleicht um Berlin herum ja ein bisschen einfacher ist oder auch um Hamburg herum, so also rund um die Ballungszentren. Genau, ich habe super Erfahrung gemacht mit Meta-Suchmaschinen. Also da wird dann wirklich, ich stelle einen Suchauftrag ein und dann werden im Prinzip alle Immobilienplattformen gleichzeitig durchsucht. Ja, da findet man einfach nochmal mehr, als wenn man jetzt nur die großen Portale, die einem so sofort einfallen, in den Kopf kommen. Zeitungsannonce schalten. Oder so ein bisschen oldschool, ne? Weil wer verkauft vielleicht Immobilien? Ja, alte Leute, die lesen vielleicht auch noch das Wochenendblättchen. Oder sich selber auch bei eBay Kleinanzeigen inserieren. Ist auch eine gute Strategie. So, hi, ich bin Maike, ich möchte was für meine Altersvorsorge tun, ich kaufe Immobilien. Da kommt natürlich auch viel Schrott, aber es reicht ja, wenn das eine Objekt dann dabei rumkommt, ne? Also ich würde wirklich sagen, auf so vielen Kanälen wie möglich da dann aktiv zu sein und auch mal ein bisschen unkonventioneller Weg gehen. Das ist auf jeden Fall was sich lohnt.
Ja. Und also du hast ja auch gesagt, du hast da sehr stark den Fokus drauf gelegt. Mhm. Also ich habe da so rausgehört, das ist jetzt, wenn ich tatsächlich in einem herausfordernden Marktumfeld gerade da was finden will, dann kann ich das nicht irgendwie so ein bisschen nebenbei machen, sondern es hilft schon, wenn ich wirklich darauf den Fokus lege und tatsächlich auch regelmäßig dann entsprechend ja, Zeitungsannoncen checke oder eben auch die Portale mir anschaue und da wirklich am Ball bleibe wahrscheinlich, ne?
Absolut, absolut. Also ich sag mal, man sagt ja, ne, der Gewinn liegt im Einkauf, aber diesen Gewinn, den muss man sich eben durch Zeit erarbeiten. Und jeder, der glaubt, irgendwie das Traumobjekt kommt auf dem Silbertablett auf der ersten Seite von Immobilien-Scout daher, das ist halt, nee, so läuft's halt nicht. Diejenigen, die die guten Deals machen, sind diejenigen, die sich in der Regel auch sehr tief reinhängen. Das sieht dann am Ende aus, boah, da hast du jetzt aber Glück gehabt. Nee, ist nicht Glück, ist einfach Arbeit und Fokus, ne? Ja.
Da ist dann viel Recherchearbeit, genau, und Suchzeit reingeflossen. Ja, sehr cool. Da waren auf jeden Fall, denke ich, super Impulse und Tipps mit dabei für all diejenigen, die ja gerne auch eine Immobilie erwerben möchten. Und jetzt würde ich gerne noch mal auf das Thema Unternehmertum auch mit dir zu sprechen kommen. Ich habe auch bei dir gelesen, dass es dein Ziel ist, finanziell frei zu sein mit 40 durch Unternehmertum. Und auf dem Weg zu deiner finanziellen Freiheit, welche Rolle spielt das Unternehmertum für dich da und warum auch gerade Unternehmertum statt angestellt sein?
Ja, also wie gesagt, ich habe große Ziele, du hast es gerade gesagt, ich möchte mit 40 finanziell frei sein und das bedeutet eben, dass ich in relativ kurzer Zeit viel Geld verdienen muss, was ich investieren muss. So, und ja, in meinem Angestelltenverhältnis habe ich ein gutes Gehalt gehabt, aber ich wusste einfach, das ist irgendwie limitiert, ja. Ich kann vielleicht mit Gehaltssprüngen rechnen von 5-10% pro Jahr, ja, und alleine das mal hochzurechnen, wird mich nicht in der kurzen Zeit an mein finanzielles Ziel führen, sozusagen. Und daher war dann eben erst die Idee, okay, ich baue mir nebenberuflich noch ein weiteres Einkommen auf, ja, was ich dann eben komplett verwenden kann, vollständig investieren kann. Das hat mir dann aber so viel Spaß gemacht, dass ich, ja, also ich habe mich 3 Monate unbezahlt freistellen lassen, habe dann die ersten Kunden für Mrs. Property gewonnen und dann war im Prinzip klar, also ich hatte in diesen 3 Monaten dann so viel Umsatz gemacht, wie ich sonst brutto verdient hätte und ich war einfach, ich konnte mir die Kunden aussuchen, ich konnte eigene Preise machen, ich konnte komplett konform mit meinen Werten leben und arbeiten, da ging einfach kein Weg mehr zurück. So, und dann habe ich eben den Job gekündigt und natürlich mit dem Ziel, mit Unternehmertum noch mal mehr Geld zu verdienen als im Angestelltenverhältnis, ne? Klar, weil ich trage das unternehmerische Risiko, dafür muss ich auch entlohnt werden. Und ich meine, es gibt ja jetzt in der schönen Online-Welt auch wirklich Geschäftsmodelle, die so skalierbar sind, dass es mit der eigenen Arbeitszeit gar nicht mehr so direkt zusammenhängt. Also wenn ich jetzt mal an so einen Online-Kurs denke zum Beispiel, ne, den man einmal aufnimmt und dann 1000-fach verkaufen kann, das sind so die Geschäftsmodelle, die ich mir jetzt wünsche und vorstelle, um einfach, wie gesagt, innerhalb der kurzen Zeit mehr Geld zu verdienen, als ich es im Angestelltenverhältnis getan hätte, um das wiederum zu investieren, um wiederum schnell an mein großes Ziel zu kommen. Ja.
Jetzt hast du ja als Unternehmensberaterin eben auch ja gut verdient. Ich sag mal, man kennt ja so auch die Statistiken, wo verdient man ganz gut und die Unternehmensberatung gehört ja mit dazu. Und was ich häufig von vielen eben wahrnehme, dass die sich eben gar nicht vorstellen können, dass man als Selbstständige so viel Geld verdienen kann. Jetzt sagst du ja ganz bewusst, ich kann deutlich mehr Geld in kürzerer Zeit als Unternehmerin verdienen. Was bringt dich zu dieser Aussage, dass du sagst, auch trotz ehemaligem Job in der Unternehmensberatung, wo du sehr gut verdient hast, sagst du, ich kann aber noch mehr als Unternehmerin verdienen, um meine Ziele eben auch zu erreichen?
Das, weil das einfach so ist. Also, ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Kunden kann ich bedienen? Was kann ich für Preise machen? Und Faktor Zeit, das haben wir noch gar nicht betrachtet, ne? Also ich wollte auch nicht mehr meine 60 Stunden machen. Wenn ich jetzt mal meinen Stundenlohn ausrechne, ich arbeite jetzt deutlich weniger, verdiene ungefähr das Gleiche, ein bisschen mehr. Einfach auch so diesen Aspekt Lebensqualität, der da mit reinspielt, das ja, gehört auch mit in die Entscheidung. Aber ja, wie gesagt, wenn man sich clevere Geschäftsmodelle baut, wo der Umsatz nicht direkt zusammenhängt mit der eigenen Arbeitszeit. Ja, also wenn ich jetzt klar Euro pro Stunde anbieten würde, dann ist es wiederum irgendwo gedeckelt. Aber wenn ich smarte Pakete mache, smarte Produkte entwickle, die ich mehrfach verkaufen kann, ohne dass ich da noch mehr Zeit reinstecken muss, dann ist das theoretisch nach oben offen. Ja.
Ja. Ich glaube, und das ist genau der Punkt, wo ich auch voll bei dir bei bin, dass ich auch sage, im Unternehmertum bin ich ja nicht gedeckelt. Mhm. Nach oben ist ja alles offen, gerade weil ich eben die Möglichkeit habe, mein Einkommen von der Zeit zu lösen. Und diese Möglichkeit habe ich als Angestellter ja überhaupt nicht. Also es profitiert ja immer nur der Unternehmer davon, wenn er denn eben clever genug ist, eben die smarten Geschäftsmodelle zu entwickeln, die losgelöst sind von der eigenen Zeit.
Genau, ja.
Ja. Ich habe am Ende immer drei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Die würde ich natürlich auch gerne dir stellen. Wenn du bereit bist, dann darfst du gerne kurz und knackig die Sätze vervollständigen.
Ja, bin ich gespannt.
Geld ist für dich was?
Freiheit.
Reich sein bedeutet für dich?
Reich sein bedeutet für mich, also Fülle, gute Beziehungen, gutes Leben, Gesundheit, alles das, was ich mir wünsche.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
In einem LKW zu einem Wohnmobil umgebaut sitzen und um die Welt reisen.
Ach, wie schön, da würde ich direkt mitkommen.
Wir planen ein Gästebett auch, ja.
Sehr cool, dann genau, komme ich da mal zu einem Spot mit dazu und dann stoßen wir mit dem Vino an bei Sonnenuntergang.
So machen wir das, genau.
Ja, absolut, sehr schön. Ja, liebe Maike, ich danke dir, dass du heute im Sparheldin-Podcast warst und dein ja, vielfältiges Know-how geteilt hast zum Thema Immobilienerwerb, aber auch Unternehmertum. Ich fand es super inspirierend, was du hier heute mit reingegeben hast. Und in den Shownotes werde ich auf jeden Fall deine Online-Auftritte verlinken. Also für alle diejenigen, die darüber nachdenken, eine Immobilie als Kapitalanlage zu erwerben, die dürfen sich gerne bei der lieben Maike melden, mal auf ihren Kanälen vorbeischauen. Wo findet man dich am besten?
Instagram, das ist meine Lieblingsplattform, ja.
Genau, also dann am besten als erste Anlaufstelle da mal bei Instagram bei der lieben Maike vorbeischauen. Und ja, wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann leite sie vielleicht auch weiter an jemanden, wo du glaubst, das könnte auch jemand anderen interessieren oder wertvoll sein. Und hinterlass auch gerne eine Podcast-Bewertung. Und dann freue ich mich, wenn du auch wieder in die nächste Folge im Sparheldin-Podcast reinhörst.